Alles Easy, der Genießer-Podcast. Alles über Reisen und Entspannung mit Dorin-Chef Dirk Easy Iserlohe und Wolfram Kohns. Alles Easy.
Schneeflöckchen, weiße Röckchen, die letzte Ausgabe in diesem Jahr schon. Alles Easy, Dirk. Ich bin geschockt, dass das Jahr so vorbeigeflogen ist. Das ist doch Wahnsinn, oder?
Ja, es ist so. Es ist so. Es ist die Zeit, wo ich in meinem Büro sitze und mein Sekretariat so von Telefonat zu Telefonat anfängt zu formulieren, wenn wir uns dann nicht mehr hören.
Und oder, dann, oder auch die schöne Formulierung ist immer, zwischen den Jahren.
Ja.
Wo kommt das? Zwischen den Jahren.
Ja, aber wenn diese Formulierung kommt, wenn wir uns dann nicht mehr hören, dann mache ich mir die Ohren zu. Weil dann kommt im nächsten Moment alles in mir hoch, was noch passieren muss, damit ich irgendwie glimpflich durch dieses Jahr komme.
Hast du denn viel geschafft dieses Jahr?
Ja, ob ich viel geschafft habe, weiß ich nicht. Ich habe viel gearbeitet. Schaffen, die Ziele erreicht, nicht ganz, muss man ehrlich sagen.
Wir werden ein bisschen Bilanz ziehen heute im letzten Alles Easy Podcast des Jahres. Schön, dass ihr da seid. Und ich muss aber anfangen, lieber Dirk, ich weiß, du willst es gar nicht hören, aber ich muss es an der Stelle machen, weil wir den ersten Podcast seit dem RTL-Spendenmarathon haben, mich einfach mal zu bedanken bei dir. Es war einfach großartig, und das müsst ihr da draußen alle wissen, wie die Dorint-Gruppe uns geholfen hat. Dreifache Hilfe, vierfache Hilfe eigentlich. Ihr habt ein fantastisches Team zur Kelly Challenge geschickt.
Das größte denn je. Waren noch nie so viele.
Wollten aus die alle den Hotels. Oder mussten die?
Nein. Selbst motiviert. Es waren noch nie so viele am Start aus den Dorint Hotels wie dieses Jahr.
Die haben einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Die waren auch sehr, sehr stark. Beim Spendenmarathon gab es die Joey Kelly Football Challenge und das Dorint-Team hat dort abgeräumt. Das war Hilfe 1. Hilfe 2. Ihr habt trotz Madonna-Konzert und Messe und ich weiß gar nicht, was da alles los war in Köln zu dem Zeitpunkt, habt ihr unsere VIP-Gäste bei euch fantastisch beherbergt. Auch dafür herzlichen Dank.
Ja, gerne doch, am Heumarkt. Ich hoffe, Sie waren alle zufrieden.
Haben Sie sich benommen?
Ja, ich habe nichts Schlechtes gehört.
Ich schon. Ich habe von einer, ich möchte sie nicht näher hier bezeichnen, Dame gehört, die hat da in der Bar ordentlich zugeschlagen.
Nein.
Wird intern geklärt.
Aber ist nicht so schlimm.
Ja, also wenn es nicht bis zum Chef vorgedrungen ist, dann...
Nee, dann kann es nicht so schlimm gewesen sein.
War es im normalen Rahmen der Ausraster von Superstars. Dann habt ihr bei uns bei der Aftershow-Party uns ein bisschen verwöhnt mit eurem Catering. Ich streiche ein bisschen, ihr habt uns verwöhnt mit eurem Catering. Das ist ja nach 25 Stunden fast Sendung nicht schlecht, wenn man was Gescheites isst dann unten.
Ja, das muss sein. Das Wohl des Magens muss auch erfüllt sein. Nur ich musste tief in die Trickkiste greifen, weil als du mich gefragt hast, das war ja nicht gerade so in langer Vorbereitung.
Und es war der kleinste Kreis, 300 Leute.
Ja, kannst du mir bitte helfen mit einem Catering? Da habe ich spontan gesagt, okay, ich mach das. Und dann haben mir alle Kölner Häuser abgesagt. Nein, wir haben Madonna da und das und dies. Wir können nicht, weißt doch, Personalnot und so weiter. Ja, und dann bin ich nach Bonn gegangen, in unser neues Haus an der Kennedy-Brücke. Und der liebe Frank Schöne hat gesagt, klar, mache ich doch. Ich komme aus Bonn mit dem Kölschen Buffet. Kriege ich doch
das hin. Haben die super, super gemacht. Vielen Dank auch an der Stelle an den Kollegen Schönherr und alle, die da mitgemacht haben. Und du hast ja auch noch einen Scheck mitgebracht für die Hilfe für Kinder. Und ich glaube, es war genau dieser Scheck, der uns dann beim 28. RTL-Spendenmarathon über die 20-Millionen-Grenze gebracht hat. Auch dafür vielen Dank und alle, die das so ein bisschen verfolgen, jeder Cent kommt an,
also,
ist nicht dahergesagt, sondern stimmt.
Ja, und dahergesagt ist auch nicht, was du da bringst bei RTL und mittlerweile, ich glaube, an die 290 Millionen Euro hast du gesammelt.
Ja, 287, wir wollen nicht übertreiben.
Ja, aber das ist schon circa 290, also ist schon eine Wahnsinnssumme und wie viele Menschen du damit und Kinder vor allen Dingen glücklich machst. Das ist unfassbar. Ist eine wahnsinnig tolle Aktion, die in ganz Deutschland und wahrscheinlich auch in den Grenzen darüber hinaus gut ankommt. Also Hut ab, lieber Wolfram. Das ist eine Spitzenleistung.
Ich danke dir sehr und ich sag's auch nochmal deutlich, ist natürlich nur möglich, weil wir so Partner haben, auch wie Dorint.
Nee, weil du das möglich machst. Du ziehst Nein. doch, du, bitte, du gibst bitte. Den Leuten mit deiner Sympathie, gibst du das Gefühl, das ist völlig richtig, die Ansprache von Wolfram. Wir müssen uns mehr auf die Kinder konzentrieren, weil das ist die Zukunft und denen wollen wir auch helfen, gerade da, wo es nötig ist. Und du warst in der Ukraine, glaube ich, dieses Jahr.
Ich war an der Grenze.
Du warst an der Grenze.
Ich bin
schlimm genug.
Ja, an der polnisch-ukrainischen Grenze. Ich war dieses Jahr aber auch in der Türkei, wo ich die Folgen des Bebens in der Türkei und Syrien gesehen habe. Und da verschieben sich auch nochmal die Relationen, wenn man das vor Ort sieht, wie da apokalyptisch alles eingebrochen ist. Man weiß, wofür man es tut. Ich möchte mit dir, du sagst es natürlich, weil du es selbst auch lebst in deinem Unternehmen, in die Zukunft schauen, der jungen Menschen. Ich möchte mit dir über die Hotelhelden der Zukunft und der Hotelhelden mit Zukunft sprechen, nämlich über deine Auszubildenden im Jahr 2023 hat es auch wieder eine Verleihung gegeben der ganz besonderen Art, den Dorint Azubi Pokal. Das gibt es seit 10 Jahren und das Tolle ist, da lässt es sich der Chef nicht nehmen, selbst in Mannheim vorbeizuschauen und diese Pokal für die besten Azubis von Dorint zu verleihen. Es gibt, das sehe ich auch so, nichts Wichtigeres als die richtigen jungen Leute einzustellen, weiterzuentwickeln und am Ende des Tages auf Menschen zu zählen, nicht nur auf Strategien. Und du machst das. Es gibt einen schönen Satz, wir sind ja hier bekannt für unsere legendären Zitate, von Walt Disney, der gesagt hat, und das beziehe ich sehr bewusst auch auf Hotels, lieber Dirk, du kannst den schönsten Ort der Welt erträumen, erschaffen, designen und bauen, aber es braucht Menschen, um den Traum Realität werden zu lassen. Und diesen Traum der perfekten Gastlichkeit kannst du nur Realität werden lassen mit jungen Leuten, mit Nachwuchs. Wie läuft das da ab bei diesem Dorint Azubi Pokal?
Ja, eine wunderschöne Sache. Jedes Jahr bildet Dorint rund 600 junge Menschen aus. In jedem Jahrgang, weil es ja normalerweise 3 Jahre Ausbildung sind, sind ungefähr 200 junge Menschen. Und die werden in ihrem letzten Lehrjahr kurz vor der Prüfung zu 2 Nächten, 3 Tagen in ein Hotel eingeladen. Meistens sind die beiden Kongresshotels entweder Wiesbaden oder es ist Mannheim am Kongresszentrum. Und dort werden sie vorbereitet, qualifiziert vorbereitet. Das ist ein sehr großer Aufwand, wenn du sagst, nach dem Spendenmarathon ist vor dem Spendenmarathon. So ist das bei uns auch. Nach dem
Azubi-Pokal
ist vor dem Azubi-Pokal. Und die liebe Frau Reifenrath, wenn sie es hört, die macht sich da enorm immer den Kopf drum, dass die jungen Menschen erstens ein schönes Programm bekommen, ihre Inhalte kriegen, die Prüfungsfragen auch gut simuliert werden, sodass sie vorbereitet sind in ihren Prüfungen vor der IHK. Und diese Vorbereitung, da freuen sich die jungen Menschen auch drauf. Wie läuft das ab? Die kommen alle ins Hotel an, checken ein und bekommen dann einen Rundgang in ihrem Fachbereich, sei es jetzt Service und Kaufmann, Hotelfachkaufmann oder sei es Koch oder Köchin. Und in den Bereichen werden sie vorbereitet, getestet, geprüft. In der Küche zum Beispiel total spannend, ja, ist die ganze Küche den ganzen Tag voll. Und da sind unsere Chefköche aus den ganzen Hotels, die lassen sich das auch nicht nehmen. Die kommen dann, der Filter aus Hamburg oder der Hess aus Köln und so weiter. Und die kochen dann gemeinsam nach Vorgaben mit den jungen Menschen. Und es wird dann auch getestet, richtig, wer hat das beste Gericht. Und so sammeln die Punkte durch alle ihre Prüfungsaufgaben. Und es gibt allerdings auch Seminare und Vorträge. So mache ich zum Beispiel immer einen Vortrag über die Zukunft der Hotellerie. Wie sieht die Hotellerie, war jetzt mein Thema 2030 aus, was hat sich alles digitalisiert und das war auch eine ganz spannende Erfahrung. Ich habe so einen Filmschnipsel selbst zusammengebaut über das digitalisierte Zukunftshotel. Da gibt es eins, Alibaba in China, da sind gar keine Menschen mehr. Das läuft alles nur noch digital.
Ist doch schrecklich.
Du wirst digital erkannt. So, nachdem ich das alles gezeigt habe, bis hin zu den Kochtöpfen, die sich automatisch drehen und es kommt aus dem Automaten raus, das Essen. Der Barkeeper ist nur noch ein Roboter. Das gibt es jetzt schon. Der Barkeeper ist ein Roboter und greift oben von der Decke, greift er die Flaschen und macht das minutiös auf Milliliter genau und schiebt dir dann den Drink vor.
Und nachdem das ist vielleicht, wenn man es einmal sieht, als Spektakel ganz spannend.
Ganz spannend.
Da saßen, nimmt dich ja niemand wirklich in den Arm und sagt herzlich willkommen.
Exakt. Und da saßen Menschen, die sind zwischen 20 und 22, 2022. Und nach dem Vortrag sage ich, na, das ist doch mal ein Hotel, das ist doch die Zukunft. Und dann sah ich eigentlich so auf etwas gelangweilte Gesichter und dann provozierte ich die Frage, wem gefällt das denn? Und von den 200, die da saßen, kamen so 3, 4 zaghafte Finger, die sich nach oben rankten und den anderen gefiel das nicht. Und nachdem ich nachgefragt habe, sagten die, ja, da ist ja keine Persönlichkeit, da ist kein Mensch, dem man eine Frage stellen kann oder mit dem man gemeinsam durchs Hotel geht. Da ist ja nichts in der Bar, da würde ich mich ja nie reinsetzen in so eine Bar. Ja, also ein Pushback der Digitalisierung ist zu erwarten, dass auch in der Zukunft Menschen werden nicht alles digitalisieren wollen. Ja, denn am Ende liegt das Hirn in Aspik auf dem Schreibtisch und das war's. Und wir kriegen alles suggeriert, das kann es ja nicht sein.
Also wenn wir darüber sprechen, dass du diesen
Azubi-Pokal
machst seit 10 Jahren, dann machst du das ja nicht, weil du da gerade noch einen Tag frei hast und den irgendwie füllen musst, sondern strategisch natürlich dich zunächst um die Menschen zu kümmern, Produkte und Gewinne, aber zunächst mal um die Menschen. Und du kannst diese Gruppe auch mit dem kontrollierten Expansionskurs, den du hier vorgestellt hast, nur führen mit entsprechenden Nachwuchskräften. Wir haben in Deutschland, wir werden gleich auch noch ein bisschen natürlich über Politik sprechen, wir haben in Deutschland eine momentan mittelmäßige Stimmung, um es mal vorsichtig
auszudrücken. Aber an dem Abend war die Stimmung zum Pokal fantastisch. Okay. Die waren alle herausgeputzt, wunderbare Galakleider, Fliege und Jackett. Ja, bei all den jungen Menschen, die kamen dort wie zu einer Gala mit Promi-Foto.
Ja, entschuldige
ja,
bitte.
Ja, aber auch mit der Einstellung.
Ja.
Und sie freuten sich alle darüber, diesen
Pokal
in Empfang zu nehmen. Wer ist denn nun der Sieger? Und die Hauptaufgabe, weil viele Direktoren da sind, ist natürlich Verträge zu schließen. Die jungen Menschen zu binden und zu sagen, bleib doch bei uns nach der Ausbildung. Wir bieten dir eine tolle Karriere und wir freuen uns, wenn du bei uns bleibst. Das ist Sinn und Zweck des
Pokal.
Einmal den jungen Menschen vor der Prüfung zu helfen, aber auch eigennützig, sie in unsere Branche zu binden und ihnen klarzumachen, dass man in der Hotellerie auch Spaß und Freude haben kann und da auch sein Lebensziel verwirklichen kann.
Die richtigen Talente einzustellen, ist der wichtigste Schlüssel für Wachstum. Würdest du den Satz unterschreiben?
Auf jeden Fall.
Du hast an diesem Abend was von den jungen Leuten mitgenommen? Die haben von dir mitgenommen den Barroboter, die haben von dir mitgenommen, dass da eine Führungskraft ist, die nahbar ist. Was haben diese jungen Leute dir gegeben? Was hast du mitgenommen?
Dass es immer noch Begeisterung für eine gute Leistung und ein Lächeln gibt. Das habe ich gespürt bei den jungen Menschen, was ich manchmal so vermisse, dass man auch wieder zurücklächeln kann und sich dann für etwas einsetzt. Begeisterung habe ich gespürt. Begeisterung für einen Job in der Hotellerie. Und das hat mich erfreut und damit bin ich dann gerne nach Hause gefahren, weil ich sage, macht ja doch Sinn, dafür zu kämpfen, die Hotellerie zu stabilisieren, weil wir ein relevanter Berufszweig in Deutschland sind und es gibt Menschen, die das auch weiter fortführen wollen und das hat mich begeistert.
Und schon ist die Stimmung etwas aufgehellt in Deutschland.
Ja, für mich dann schon.
Denn das finde ich so wichtig, dass wir momentan uns nicht nur runterziehen lassen, es ist wir wollen ja gar nicht über Fußball, wir reden diesmal, aber
man merkt, da bin ich als Kölner ja auch geplagt.
Ne? Wir reden jetzt über Deutschland, mein Lieber. Wir reden über Deutschland.
Ich gucke erstmal auf Köln und das tut auch weh.
Ich habe tatsächlich, ich möchte das hier verraten, bei dieser offiziellen UEFA-Auslosung mitgemacht.
Nein.
Ja, wo man sich für diese Karten bewerben konnte, was alle gemacht haben. Ich weiß nicht, wie viele Millionen. Auch in meinem Spendenmarathon-Team übrigens. Und an dem Tag, als die Zuteilung kam, habe ich mich so mittelbeliebt gemacht. Also ich sagte, na, habt ihr auch Tickets bekommen? Du hast doch den Philipp Lahm angerufen, Wolfram. Der war an dem Abend zu Gast beim Spendenmarathon. Ich sagte, nein, das würde ich niemals tun, weil ich es höchst unprofessionell finde. Nein, ich bin da ganz normal ausgelost worden. Und am selben Tag kam natürlich, ich habe keine, du hast, und dann jetzt ein paar Tage später gibt es Leute, die sagen, ich gebe meine Karten zurück, die ich bekommen habe, weil die deutsche Mannschaft so schlecht spielt. Das würde ich nicht tun, mein Lieber.
Nein, du weißt ja auch nicht, welche Karten hast du denn gekriegt, weißt du das?
Soll ich darüber wirklich sprechen?
Ja.
Ich hatte mich beworben für Auftaktspiel in München, 14. Juni, Finale, Berlin und alle Spiele in Düsseldorf.
Die hast du alle bekommen?
Nein. In Düsseldorf weißt du auch gar nicht, wer spielt da irgendwie.
Ja.
Sandale Luxemburg gegen Barfuß Liechtenstein oder so. Du weißt es ja nicht, ja. Aber bei dem einzigen Spiel, wo du es weißt, das ist ja das Auftaktspiel in München, spielt Deutschland gegen wen auch immer. Und ich habe ja zwei kleine Jungs, das weißt du, und die waren noch nie bei einer Europameisterschaft.
Und das hast
einer
du Weltmeisterschaft. Gekriegt.
Ich habe bekommen tatsächlich zwei Spiele in Düsseldorf und das Auftaktspiel in München. Jetzt muss ich nur noch sehen, dass ich im Dorint in München gar nicht ein Einzimmer bekomme.
Ich wollte gerade sagen, das steht aber jetzt schon fest, dass du ein Zimmer kriegst mit deiner Familie.
Nicht, sag das nicht, du.
Und ich fahre dich persönlich ins Stadion.
Ja, da, gut. Also darauf freue ich mich. Bitte, ich wollte jetzt hier aber mich nicht unsympathisch machen. Ich wollte nur sagen, ich habe mich ganz normal beworben. Es ist nicht irgendwie hier VIP oder sonst was oder hier großes Executive Ticket. Es ist ein ganz normale Karten, aber ich werde mit meinen Jungs und meiner Frau im Stadion sitzen. Hat für mich eine große emotionale Bedeutung, weil bei der Eröffnung der Weltmeisterschaft 2006 in München, das war das Spiel Deutschland gegen Costa Rica mit dem 1:0 von Philipp Lahm oben rechts in den Winkel. Feinschmecker erinnern sich.
Warst du auch da?
Da war ich mit meinem Vater da und ich habe mit meinem Vater das sehr, sehr intensiv genossen. Das war das vorletzte Spiel, das ich mit meinem Vater gesehen habe, bevor er dann gestorben ist. Und das war für mich hochemotional, jetzt dann für ein Eröffnungsspiel einer EM-Karten zu bekommen und mit meinen Jungs dahin zu gehen. So viel Familienschmäh an dieser Stelle. Kommen wir zurück zum Thema. Wir schweifen ab, denn ich möchte nach den Dorint-Azubi Oscar-Geschichten vor allen Dingen von dir hören, was dich bewegt hat an dem Abend, als du mit deiner Frau Heike auf der Aachener Straße in Köln standest, noch nicht so lange her, und 15 Jahre Le Bistrot mit Galerie Kunstraub 99 gefeiert hast. Das war ja ein ganz besonderer Abend.
Ja, das war toll, weil vor allen Dingen, ich war mal im Hintergrund, ich hatte nichts mit irgendetwas zu tun, außer dass meine liebe Frau das erfunden, initiiert, gemanagt und aufgebaut hat. Und das mal zu genießen, aus dem Hintergrund zu sehen, welchen Erfolg sie da mit diesem Kleinod, diesem Refugium mitten in Köln auf der Aachener Straße zu erleben, ist toll gewesen. Also 15 Jahre Kunstraub 99 und Bistro 99, das ist eine tolle Leistung. Auf drei Etagen hat sie Künstler vereint, über 45, viele von denen waren da und alle Künstler haben an dem Abend ausgestellt. Also das ganze Haus war mit 45 Künstlern besetzt und es war auch der Dr. Till Busse da, ein Kunsthistoriker, der eine kleine Rede gehalten hat. Es waren tolle Musiker da, die aus dem Repertoire stammten, aus dem Le Bistrot. Das läuft ja so jeden Monat. Einmal im Freitag gibt's ja Kleinkunst, also ob das jetzt Chansons sind oder ob das Folklore ist oder Lulu Reinhardt, der schon öfters da war, auch ein ganz toller Künstler. Sie macht da wirklich auf einem unglaublich hohen Niveau, ganz unspektakulär und ohne groß die Nase hochzuheben, ein wunderbares Kulturprogramm.
Ich musste da widersprechen, sie macht es spektakulär, nicht unspektakulär, sondern spektakulär.
Okay.
Der Laden war ja wirklich gerammelt voll, weil ich glaube, die meisten Künstler, du hast gesagt, waren da, aber auch ihre Angehörigen, ihre Fans. Es war eine ganz besondere Melange von Kreativität. Die kennen sich ja untereinander auch nicht alle, aber das war eine unglaubliche Stimmung, ein unglaublicher
Austausch. Ja, es war ja auch knuffig und ja. In diesem kleinen Haus, was ja ein bisschen nach Denkmalgeschutz aussieht, steht es aber nicht drunter, war ja alles belegt. Die Treppen rauf in die Galerie und überall standen Lautsprecher und die Reden wurden übertragen im ganzen Haus und alle standen still und bekamen dann entsprechende kleine Hors d'oeuvres zu naschen aus dem Le Bistrot von dem lieben Gregor, den wir hier grüßen, der von Anfang an die Küche schwingt und das durchhält. Das ist übrigens ein sehr, sehr konstantes Team. Der Service hat jetzt mal gewechselt, aber die Küche ist von Anfang an dabei.
Und konstant auch weiterhin die deutsche Gans mit französischem Akzent.
Ja, die musst du noch essen, aber das wirst du dies ja nicht mehr schaffen, nehme ich an.
Weiß man nicht. Für so eine Gans ist immer noch ein Plätzchen frei.
Gut.
Dann schauen wir in das nächste Jahr hinein. Was bringt 2024? Die Rezession ist in der Silvesternacht, sagte Dirk Iserlohe in der Fachpresse, die ich intensiv studiert habe vor unserem Podcast, wie immer, ist in der Silvesternacht nicht vorbei.
Ja, das ist ja zu befürchten. Man steht ja am Silvesterabend und wünscht sich so einiges für das neue Jahr und ist dann aber auch nicht verwundert, wenn am nächsten Morgen es sich doch nicht so viel verändert hat. Man muss selbst an sich viel verändern, um vielleicht besser in einem neuen Jahr, was ja schlicht und greifend nur ein neuer Tag bedeutet und eine neue Zahl, wie man durch dieses Jahr dann durchkommt. Aber 2024, gerade für die Gastweltbranche, bleibt ein anstrengendes Jahr. Es gibt viele, die noch die Hoffnung haben, dass die Mehrwertsteuer nicht angehoben wird für Speisen. Es gibt viele, die die Hoffnung haben, dass die Zimmerdurchschnittsraten weiter steigen. Und es gibt auch viele, die Hoffnung haben, dass die Zinsen fallen und damit die Investitionsmöglichkeiten wieder angekurbelt werden. Aber all diese Bereiche inklusive der Fachkräftesuche, aber auch dem Engpass, ob Firmen wieder in der Lage sind, Incentives, Meetings und Veranstaltungen zu tätigen, weil das das Erste ist, woran sie sparen. Die stirbt natürlich zuletzt, aber genau das wird im ersten Halbjahr 2024 noch die große Aufgabe sein. Es wird spannender, das Jahr 2024. Das war eigentlich schon in der Corona-Krise klar, weil diejenigen, die es geschafft haben, mit einer Nase kurz über dem Wind die Corona-Krise zu überstehen, die mussten ja dann, und daran erinnern wir uns, die Energiekrise überstehen, die Lohnpreisspirale, die begonnen hat, jetzt fangen gerade die Tarifrunden auch in unserer Branche an, dann die 10%ige Inflation auf alle Kosten und natürlich auch, wer Pachten zahlen muss, die Inflation auf die Pacht, und das sind so dramatische Kostensteigerungen, die durch die schwache Zimmerdurchschnittsrate, gerade in der Hotellerie, von ca. 15% Steigerung nicht kompensieren konnten. Und das hört einfach am Silvesterabend nicht auf. Die Branche hat viele Aufgaben vor sich. Gut ist, wir sind relevant, auch wenn es nicht bekannt ist. Und da wir Relevanz haben, werden wir auch gebraucht. Und deswegen muss der, der gute Leistung bringt, durchhalten. Wir werden es tun.
Für Wunder muss man beten. Für Veränderungen aber arbeiten. Thomas von Aquin, nicht von mir der Satz. Du arbeitest hart dafür. Aber die Mehrwertsteuer wird Stand heute wieder hochgehen.
Ja, für mich steht das länger fest. Christian Lindner hat immer gesagt, ich brauche 3,4 Milliarden Gegenfinanzierung für die Mehrwertsteuer. Wie immer mir das rechnen will. Und das wurde schon im Sommer so diskutiert. Von daher bin ich davon ausgegangen, dass der Haushaltsausschuss stets davon ausgegangen ist, dass die Entfristung der 7% schlicht ausläuft und man sich dafür kein neues Budget einfallen lässt. Was jetzt nach dem Bundesverfassungsgericht mit den 60 Milliarden zweckentfremdeten Geldern für einen anderen Topf passiert ist, ist für meine Begriffe jetzt das Deckmäntelchen dafür zu sagen, jetzt haben wir erst recht keine Spielräume mehr, um die Mehrwertsteuer nicht zu entfristen und auf 19% zu gehen. Die Folge ist ganz klar, das Schnitzel wird demnächst über 30 Euro kosten und die Inflation schlägt weiter zu in diesen Bereichen. Und die kleineren Gastronome, die betrifft es ja am meisten. Wir in der Hotellerie können noch sagen, naja gut, F&B-Umsatz ist meistens so zwischen 25% und 30% von allem. Und davon ist es ja auch nur die Hälfte. Das heißt, es sind irgendwie 15 Punkte, die jetzt teurer werden. Das reichen wir durch. Die Hoteliers müssen da nicht so kümmern. Das wird schon gehen. Aber die Gastronome um die Ecke, die werden schon mit der Hälfte ihres Umsatzes oder vielleicht mehr in Speisen kämpfen müssen. Und
glaubst du, dass weiter Lokale sterben werden?
Ja.
Läden zumachen?
Ja, weil der Druck einfach insgesamt zu hoch ist. Ja. Und im Grenzwert sind es dann halt solche Punkte wie am 1.1., wenn dann du wieder in deine Lieblingsgastronomie gehst und feststellst, da ist das Schnitzel teurer geworden. Isst du es dann oder schwenkst du um oder müssen die sogar einen dritten Ruhetag einbauen, weil nicht mehr genug Kunden kommen? Das ist offen.
Oder nicht genug Personal da ist. Das ist ja auch die andere.
Das sind die beiden Punkte, die wie eine Schere auseinandergehen. Und damit dem Gastronomen vor fast unlösbare Probleme stellen. Das ist so.
Es ist ja gerade bei kleineren Gastronomien ohnehin nur machbar, wenn der Gastronom selbst ein unfassbares Zeitvolumen da reinpackt oder Familie hat oder Freund, Freundin, Frau da mitarbeitet. Sonst ist das überhaupt nicht zu machen, oder?
Naja, also für die Kleinen. Ja, es ist nicht zu machen. Gerade die Familienbetriebe, die haben vielleicht dann auch eine Chance, das zu kompensieren, weil sie sagen, gut, komm, wir lassen das Geld in der Kasse und strengen uns an, wie du eben von Thomas Aquin gesagt hast, erst arbeiten, auf das Wunder können wir uns nicht verlassen. Ich denke trotzdem, hier muss man noch einen kleinen Vorwurf tätigen an Olaf Scholz. Er hat's versprochen, dass die Entfristung bleibt.
Ja.
Er hat vor der Wahl versprochen in einem TV-Interview und hat dort klar gesagt, bitte, wir haben es jetzt nochmal verlängert und wir haben es verlängert, um es zu belassen.
Und hat er genau wieder vergessen. So, und hat das, er wieder vergessen. Das, da ist er wieder, die Scholz'sche Amnesie.
Ja.
In weiteren Bereichen.
Wir werden sehen, wie das endet.
Also was er nicht vergessen wird, ist, dass das Bundesverfassungsgericht die Verlagerung von 60 Milliarden Euro aus ungenutzten Corona-Krediten in den Klimafonds verboten hat. Der Kollege Finanzminister Lindner plant, die 60 Milliarden Euro zu löschen. Da sagst du, nein, das dürft ihr nicht, ihr könnt das nicht streichen.
Na gut, wir müssen uns nochmal erinnern, wofür diese 60 Milliarden waren. Sie waren Teil von 240 Milliarden Euro Sondervermögen für die Krise Corona, für unsere Pandemie. Und dafür sind sie vom Deutschen Bundestag bewilligt worden. Das heißt, wir haben hier einen Parlamentsbeschluss. Das Grundgesetz sieht solche Sondervermögen vor, die parallel zur Schuldenbremse aufgebaut werden dürfen, aber nur für ganz bestimmte Zustände, nämlich eben Krieg, Katastrophen. Und das war nun mal eine Katastrophe, die Pandemie, und deswegen ist der genehmigt worden. 60 Milliarden sind zum Schluss, übrigens auch von Olaf Scholz die Idee, kurz vor der Bundestagswahl übrig geblieben. Und er hat dann in den Koalitionsgesprächen die Idee aufgebracht, die nicht genutzten, zurzeit muss ich sagen, nicht genutzten 60 Milliarden, dass wir die doch dann für die anderen Töpfe nehmen. Und wenn wir jetzt mal in die Presse schauen, sehen wir ja, wie divers die Töpfe waren, bis hin zu den 10 Milliarden in Magdeburg für die Intel-Fabrik. Und ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich das als Unternehmer gemacht hätte, säße ich jetzt mit der Staatsanwaltschaft in Verbindung, weil die mir Untreue vorwürfen würden. Mhm. Wenn du mir Geld gibst in einem Fonds und sagst, wir kaufen jetzt mal hier ein Hotel, und 3 Jahre später sage ich dir, ich habe nicht das Hotel gekauft, ich habe eine Schiffsflotte gekauft, fand ich besser. Dann würde man mich wegen Untreue vor den Kadi ziehen, und das wäre eine schwere Untreue, und ich würde wahrscheinlich bis zu 10 Jahren Gefängnisstrafe bekommen. Das muss man sich vergegenwärtigen, dass dieses Umnutzen eine Untreue bedeutet an der Staatskasse, weil es war dafür gedacht, Corona, eine Kriegskasse für Corona aufzubauen. Und dass mich das gerade trifft, kannst du dir vorstellen, weil es in einigen Podcasts darum ging, die Gleichstellung doch bitte zu erfüllen. Und wir sind benachteiligt worden, diskriminiert worden, wie das Bundesverfassungsgericht das ja auch festgehalten hat, dass man einzelne Adressaten nicht gleichheitswidrig benachteiligen darf, ob man freiwillig oder gezwungenermaßen Ausgleich für Schäden aus der Corona-Krise, weil man die Branche belastet hat, hinnehmen muss. Und dieses Geld wurde quasi zweckentfremdet, wo ich drum kämpfe, dass unsere Branche das Geld noch bekommt. Dieses Geld wurde zweckentfremdet für Bereiche, die der Bundestag nicht beschlossen hat. Und dass das Bundesverfassungsgericht verboten hat, ist für mich überhaupt keine Überraschung. Die Frage ist, ob die CDU die Büchse der Pandora geöffnet hat, weil wir haben 800 Milliarden Sondervermögen in Deutschland.
Es geht ja weiter, und auch das Sondervermögen der Bundeswehr wird jetzt angetastet. Also es wird eine, glaube ich, sehr, sehr heiße Jahresendphase geben, und auch das neue Jahr wird nicht sehr entspannt starten. Ich habe ein Zitat vom 25. Januar 2023. Ausgesprochen von einem deutschen Minister auf dem Deutschen Gründertag in Berlin, der sagte, wir brauchen eine Wirtschaftspolitik, die alle Unternehmen fair und gleich behandelt, unabhängig von ihrer Größe, ihrer Branche oder ihrem Standort. Nur so können wir Innovation und Wachstum fördern und die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands sichern. Hat gesagt?
Habeck. Dr. Robert Habeck.
So ist es. Da lachst du dich jetzt aber kaputt drüber, was er sowas sagt, oder?
Nee, da lache ich mich nicht kaputt drüber. Da bin ich zutiefst traurig, dass dies sehr, sehr populistisch vorgetragen wird. Und wenn man den gleichen Satz als Zitat den Politikern vorlegt und darum bittet, genau das doch umzusetzen, dann kommen keine Antworten. Und das tut einfach weh, weil es so offensichtlich ist. dass man eine Branche belastet, indem man sich entscheidet, essen, schlafen, trinken kann man zu Hause, also machen wir die zu während Corona und anschließend sagt, ja gut, ist ja Beihilfe, wir können euch nur ein wenig Samariter-Zuwendungen erteilen.
Wir sind ja am Jahresende immer so ein bisschen unterwegs in Richtung auch Glaskugel gucken. Wird es Neuwahlen geben? Hältst du das für möglich?
Naja, manchmal spricht mein Herz so 1982, warum nicht nochmal? Damals gab es ein konstruktives Misstrauensvotum, Kohl gegen Schmidt, NATO-Doppelbeschluss. Heute könnte das heißen, warum nicht ein konstruktives Misstrauensvotum auf der Basis 60 Milliarden Sondervermögenbeschluss? Nur die Konstellation ist eine andere. Damals hat man dem lieben Herrn Genscher ein Wendelin vorgeworfen, weil er das Zünglein an der Waage war und konnte damit die Mehrheitsverhältnisse drehen.
Und einen neuen Kanzler bestimmen.
Und das geht heute ja nicht. Ja, man kann zwar als FDP jetzt entscheiden, ich verlasse die Koalition, aber was passiert dann? Dann haben wir eine Minderheitsregierung. Vielleicht kommt daraus wieder eine große Koalition, aber 16 Jahre haben ja auch dem deutschen Volk nicht so gut getan in der Großen Koalition.
Und eine Große Koalition, wo der Kanzler ja nicht wechseln würde, weil der ja ein Prozentpünktchen mehr hatte bei der Bundestagswahl und wahrscheinlich auch das Kanzleramt nicht räumen möchte. Wir haben diese 60 Milliarden natürlich so erlebt als die große Summe, die man auch für die Projekte der Nachhaltigkeit einsetzen wollte. Das Schöne ist, beste Grüße an deine Kollegin Bettina Schütt, Nachhaltigkeit lebt ihr in den Dorint-Hotels heute schon. Ihr habt ein Konzept, Green Square Konzept, das ihr jetzt schon lebt.
Ja, was wir leben ist, wir müssen versuchen, uns darauf einzustellen und mit der Nachhaltigkeit zu leben. Wir sind in den Anfängen, wie viele Firmen auch. Wir müssen ja erstmal begreifen. Und der erste Schritt des Begreifens war, was ist denn eigentlich unser Fußabdruck, wenn wir wirtschaften mit unseren Hotels. Und da sind drei Zahlen für uns wichtig. Wie viel CO2 verbrauchen wir als Unternehmen Dorint-Gruppe? Wie viel Abfall produzieren wir und wie viel Wasser verbrauchen wir? Wenn man das schon mal weiß, dann kann man ja schon mal anfangen, daran zu arbeiten, können wir diese Verbräuche reduzieren. So, und die Dorint-Gruppe in der Tat hat im Jahre 2019 vor der Corona-Krise 24.000 Tonnen CO2 verwendet. 24.000 Tonnen ist schon eine ganze Menge. Wir konnten das jetzt reduzieren im Jahre 2023 auf 20.000 Tonnen. Das heißt, 4.000 Tonnen haben wir eingespart.
Das ist eine Menge.
Das finde ich schon mal,
dass der Gast das gemerkt hat.
Ich glaube ja, der Gast hat es nicht gemerkt. Mhm. Was der Gast dann selber eingespart hat, ist beim Wasser. Da haben wir vor der Corona-Krise 500 Millionen Liter Wasser verbraucht.
500 Millionen Liter
Wasser.
Ist das so ein halber Tegernsee?
Ja, was ist das? Ja, immerhin 65 Hotels, ja. Jede Nacht duschen, also jeder duscht ja mal am Tag, ne, nehme ich an.
Sollte man.
Und das haben wir reduzieren können auf 421 Millionen Liter Wasser in diesem Jahr.
Auch prozentual, ganz erstaunlich.
Ist sehr erstaunlich. Ich kann auch gleich mal sagen, mit welchen Maßnahmen wir das hinbekommen. Und Abfall, das ist auch so eine Sache, hat man früher nie gezählt, was ist das? Immerhin 4.500 Tonnen Abfall produzieren wir, ja, enorm. Und das haben wir reduziert um 400 Tonnen auf 4.100 Tonnen Abfall. Gut, diese Zahlen sind relativ abstrakt. Wir können sie auch relativ schnell, was mein Pazifistenherz so vor sich trägt. Weißt du, wie viel CO2 die Ukraine verbraucht hat in ihrem Krieg 2022?
Jetzt so ein harter Vergleich jetzt.
Ja.
Nein, ich weiß es nicht.
120 Millionen Tonnen CO2. Krieg ist der schlimmste CO2-Verschwender überhaupt.
Krieg ist ohnehin das Schrecklichste.
Ja, grausam.
Da ist die CO2 noch wahrscheinlich.
Aber zurück zu unseren Aufgaben, ja, die wir leisten können.
Aber jetzt, wo du jetzt diese Prozentzahlen schon so hier sehr konkret auf den Tisch legst. Es gibt ja noch eine Prozentzahl, die in diesen Tagen für sehr viel Diskussion gesorgt hat. Das ist eben 1% Superreiche nutzen so viel Energie wie 4 bis 5 Milliarden anderer Menschen. Wie siehst du das denn?
Na, das weiß ich nicht. Also da würde ich immer Zahlen, glaube nur der Statistik, die du selbst gefälscht hast. Und
die hast du nicht gefälscht?
Die habe ich sicherlich nicht gefälscht. Die kenne ich auch gar nicht, die Statistik. Aber nochmal.
Oxfam hat die auf den Tisch gelegt.
Ja, mag sein. Dann muss man immer sehen, verbrauchen die das für sich alleine? Ja. Oder verbrauchen die das für
in ihren das verbrauchen sie in ihren Private Jets, in ihren Booten und ihrem sonstigen Lifestyle. Das ist die Geschichte, die uns Oxfam diese Tagen auf den Tisch gelegt hat.
Tja.
Und das ist natürlich schon, ich sag mal so, ich bin ja, das weißt du, nicht so ein Gleichmacher. Aber das ist natürlich schon eine Zahl, was Ressourcenverbrauch angeht, die ist schon heftig.
Also ich bin ja eher der Typ, der sagt, wir müssen daran arbeiten, wie wir Technologien schaffen, die gar nicht zu CO2-Ausstoß kommen. Weil ich glaube, auf Dauer die Minimierung über Verbote und Einschränkungen, und das hebe ich jetzt nicht in Superreiche, sondern in der Relation wird es ja dann jeden treffen, wird nicht funktionieren. Was funktionieren könnte, ist, wie zum Beispiel die Forschungstechnikanstalt in Jülich, da bauen wir auch demnächst ein Hotel, die entwickeln Geräte, wie man CO2 direkt an der Quelle abschöpft. Also wie ein Baum. Ein Baum nimmt CO2 auf und man könnte ein Braunkohlewerk mit entsprechenden Filtern versehen und sofort, so machen die Schweden das schon, den CO2-Gehalt in die Erde pumpen und ihn dort lagern. Das wären Methoden, die besser sind für meine Begriffe, als dass wir jetzt rund um uns hauen und entsprechend sagen, wir verbieten alles, sodass wir kein CO2 mehr produzieren.
Insbesondere in einer Zeit der Liebe wollen wir nicht um uns hauen, denn Weihnachten ist keine Jahreszeit, es ist ein Gefühl. Und jetzt müsst ihr alle bitte mal ganz genau hinhören. Irgendwo ganz weit hinten, hörst du dieses kleine Glöckchen?
Das hast du mitgebracht, ne?
Ich hab's vergessen. Ich wollte jetzt eigentlich mein kleines Glöckchen rausholen. Ling, 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 ling. Wir müssen jetzt noch über Weihnachten sprechen. Weihnachten in den Dorint- und Hommage-Hotels. Reinhard Mayer hat ja gesagt, je kaputter die Welt da draußen, desto heiler muss sie zu Hause sein. Und ihr seid ja dann auch für viele Menschen ein Zuhause. Weihnachten, also die gute Stube. Aber es gibt von Sylt über Sauerland bis Garmisch-Partenkirchen, ob Köln oder Kitzbühel, Weihnachtsurlaub in Deutschland, Feiertage entspannt genießen, Wellness und Schlemmen. Diese Kombination, das ist euer Angebot in den Weihnachtstagen.
So ist es. Jedes Hotel hat ein wunderschönes Angebot an Heiligabend, am ersten und am zweiten Feiertag zwischen den Jahren und auch Silvester. Das Schöne ist, wer Dienst an Weihnachten hat, und manchmal schlagen sich unsere Mitarbeiter darum, den Dienst zu haben, hat einen besonderen Dienst, weil die Stimmung eine besondere ist.
Die wollen das wirklich?
Die wollen das wirklich.
Also ich kenne das von RTL, da wollte das niemand, ja? Also ich weiß noch, wenn es darum geht, wer macht denn jetzt zwischen den Jahren die Morgensendung oder wer macht auch Heiligabend?
Aber du kannst ja das doch selbst beantworten. Warum will ich das als Service oder als Rezeptionist oder überhaupt als Angestellter im Hotel?
Es gibt ein gutes Trinkgeld.
Es gibt erstens ein gutes Trinkgeld und ich habe nur gut gestimmte Menschen,
ja,
die wirklich ins Hotel gehen. Die wollen dort Fröhlichkeit, Harmonie, Gemeinsamkeit erleben. Und das gibt natürlich auch eine gute Stimmung. Und diese gute Stimmung zu erleben, ist doch anders als im Alltag, wo halt eine Tagung schnell funktionieren muss, wo schlecht gelaunte Geschäftsreisende kommen und nur übernachten wollen und sich vielleicht noch ein bisschen beschweren. Nee, an diesen Tagen sind die Gäste auch mit einer besonderen Stimmung unterwegs. Und das motiviert auch unsere Mitarbeiter. Also ich finde es eigentlich sehr schön, im Hotel Weihnachten zu feiern. Ich fahre mit der Familie am 25. Unsere Tradition ist halt immer mit den Schwiegereltern am 24. den Heiligabend gemeinsam zu verbringen. Und nichts ist so traditionell mit entsprechenden Riten zu
veranstalten. Welche Rituale habt ihr? Wie läuft denn der Weihnachtsabend in der
Familie Iserloh ab? Relativ klassisch. Wir gehen leider nicht Heiligabend in den Dom, weil dafür sind die Schwiegereltern zu alt und wollen das auch nicht mehr dann abends sich 2 Stunden ansitzen. Aber wir überlegen das tatsächlich, Sarah, Johanna und ich, dass wir nach der Bescherung dann vielleicht doch in den Dom gehen, weil das ist
zur Christmette?
Zur Christmette, schon fantastisch, ja.
Eine Weltsensation.
Das ist schon wirklich fantastisch. Ansonsten ist das, wir freuen uns auf bei einem geschmückten Weihnachtsbaum, der darunter Geschenke dekoriert hat, dass wir unsere liebe Nachbarin, die Schwiegereltern und wir selbst dann einen sehr, sehr schönen besinnlichen Weihnachtsabend feiern, meistens mit Raclette.
Raclette ist was Schönes.
Weil es gesellig ist.
Aber keine
ist.
Gans. Ihr habt so viel Gans im Bistro 99
einfach selbst
gehabt.
Machen, auf den Tisch stellen, genießen, quatschen, erzählen. Es ist ein ganz ruhiger, in dem Falle richtig gewählter Begriff, unspektakulärer Abend.
Du hast jetzt gerade, das sind die spektakulärsten Abende, wo man Zeit hat, wo man quatschen kann, wo man einfach ein bisschen am Raclette sitzt. Geschenk. Gibt es überhaupt was, was du dir noch wünschst?
Ich wünsche mir meistens nichts, sondern einfach nur ein besseres Nächstes und ein wenig mehr Kraft für die Zeit zwischen den Jahren, weil da viel passiert bei uns noch viel. Nicht jetzt in der Hotellerie, aber auf der Finanzierungsseite und auf der Beschaffungsseite passiert noch viel im Unternehmen. Und da ein bisschen mehr Ruhe, das wünsche ich mir allerdings seit 23 Jahren.
Ein Geschenk ist genauso viel wert wie die Liebe, mit der es ausgesucht worden ist. Deine Damen zu Hause, deine Tochter, die Heike, die wünschen sich aber schon noch ein bisschen was, oder?
Ah, sicher, aber ich habe immer den Ehrgeiz, dass ich mir keine Wünsche nennen lasse, sondern dass ich etwas raussuche, wo ich hoffe, dass es einen Wunsch erfüllt. Weil ich finde nichts schlimmer, als zu sagen, so, hier ist der Katalog, das habe ich angekreuzt.
Ich besorge es.
Ich besorge es oder lasse es besorgen. Ja. Nee, das geht nicht. Also ich habe immer noch so, ich muss irgendwie zwischendurch in einer ruhigen Minute oder abends mal kurz bevor ich das Büro verlasse, nachdenken, was besorge ich, was bestelle ich oder wo fahre ich noch hin, mal schnell nach Düsseldorf.
Und das machst du dann selbst auch?
Und das mache ich dann auch, weil das finde ich
toll.
Sonst ist es für mich kein Weihnachten.
Also bei dir wirklich mit Liebe ausgesucht?
Ja.
Am 24. zu Hause und am 25. geht es dann wohin?
Nach Kitzbühel.
Wo es den neuen Jazzclub, The Golden, gibt dann.
Ja, Frau Heidmann hat gesagt, bitte sprechen Sie doch jetzt nicht wieder über Kitzbühel. Das haben Sie doch jetzt schon ein paar Mal gemacht in diesem Podcast. Aber es bewegt mich halt dieses Jahr, Frau Heidmann. Und deswegen, so. Frau Heidmann nenne ich, weil sie war, bis Frau Reifenrath gekommen ist, viele Jahre bei mir im Sekretariat. Und sie hört immer jeden Podcast. Und Frau Heidmann, doch, ich muss jetzt was zum Jazzclub sagen, The Golden, das wird ein fantastischer Jazzclub, den wir am 15. Dezember fertiggestellt haben, wie aber auch das Atrium, was die ganzen Kitzbühler auch begeistern wird, weil dort von Ballett bis zur Vorlesung, Theater, kleine Operetten oder auch Pop- und Rockmusik wird dort laufen und es werden nicht nur Hotelgäste gern gesehen, sondern auch jeder Kitzbühler oder rund um die Umgebung. Das wird alles am 15.12. eröffnet. Und wir werden natürlich in dem Atrium eine tolle Silvesterparty feiern und das wird richtig toll.
Ist die Präsidentensuite auch schon fertig? Die sollte auch neu gemacht werden,
oder? Die ist auch fertig, ja, die Präsidentensuite wird im neuen Licht erstrahlen, weil die gute russische Vorbesitzerin, die hier die alte Präsidentensuite uns hinterlassen hat, die war so nicht gebräuchlich, also das war nichts, das musste man umbauen.
Ich bin schon in so einer vorweihnachtlichen Stimmung jetzt, Dirk. Ich habe sogar zweimal das große Vergnügen gehabt, Papst Franziskus zu treffen. Wir sprachen noch einmal über Weihnachten und der hat dann gesagt, nee, Weihnachten ist oft ein viel zu lautes Fest. Es tut uns gut, ein wenig still zu werden, um die Stimme der Liebe zu hören. Ich durfte die Stimme der Liebe der Hotellerie das ganze Jahr über hier hören. Das war deine. Lieber Dirk, dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ich habe viel gelernt in diesem Jahr. Ich möchte mich bei euch da draußen bedanken, dass ihr uns Zeit geschenkt habt bei diesem Podcast, den wir in diesem Jahr gestartet haben. Und Dirk, sollen wir es sagen?
Ja, natürlich.
Den wir im nächsten Jahr fortsetzen werden.
Ich freue mich auch drauf.
Jetzt ist es raus und erzähl's ein bisschen weiter noch. Wir können, glaube ich, mit diesem absoluten hochqualitativen Podcast den einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin noch gebrauchen. Aber das war ja unsere Anfangsphase. Die Rakete hat abgehoben und jetzt gehen wir Richtung Himmel. The sky is the limit. Ich habe heute kein legendäres Hotelzitat am Ende, sondern einfach etwas zu Weihnachten und Liebe. Wärst du bereit, Dirk?
Ich hör zu.
Jeden Tag ein bisschen Liebe verschenken heißt jeden Tag ein bisschen Weihnachten haben. So, habt ihr alle eine Gänsehaut jetzt, ja?
Ja, total.
Und ich selbst habe mir selbst eine Gänsehaut jetzt gerade gesprochen. Ich bin aber auch, da muss ich sagen, sehr, sehr empfänglich für solche Dinge. Mit
aber Liebe du machst das ja auch jeden Tag. Wenn du den Spendenmarathon so ernst nimmst, wie du es tust,
ja,
und jeden Tag an deinen Spendenmarathon denkst, machst du es eigentlich, denn das ist ja Weihnachten, ne?
Ich glaube, wir sind alle in einem großen Marathon der Liebe und es tut uns allen gut, wenn wir so sehen in der Welt, da gibt's Krieg, da vertragen sich die Leute nicht, sich selbst zu fragen, guck mal, wir können nicht über die schimpfen, die sich da irgendwo in der Weltpolitik nicht einigen, wenn wir mit dem Nächsten, mit dem Nachbarn, mit der Kollegin, dem Kollegen unseren Zoff nicht beilegen können. Und ich versuche, sehr friedlich durch die Welt zu gehen, mit viel Liebe durch die Welt zu gehen. Und wenn ich das mit so Menschen wie dir machen darf, lieber Dirk, dann bin ich sehr glücklich, so wie heute. Und danke, dass ihr zugehört habt. Das macht uns auch glücklich. Wir wünschen eine tolle, eine besinnliche, vielleicht eine etwas leisere Weihnachtszeit, in jedem Fall eine voller Liebe und Hoffnung und freuen uns sehr auf 2024.
Ja, kommt gut ins neue Jahr.